Hallo, mein Name ist Songil und ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich, dass ich über diesen ganz speziellen Text predigen darf. Wenn ich Menschen auf das Christentum ansprechen würde und fragen würde, was ist der Kern des christlichen Glaubens, dann würden mir wahrscheinlich folgende Schlagworte kommen: Liebe und Nächstenliebe. Andere Menschen in Liebe zu begegnen. Und auch wenn Menschen sagen, okay, das Christentum, das sagt mir jetzt nicht zu, das finde ich eigentlich nicht so gut, würden die Leute sagen, aber diesen Punkt der Nächstenliebe und der Liebe, das finde ich super. Es geht darum, andere zu lieben. Und das weiß eigentlich jedes Kind. Und trotzdem fällt es uns im Umgang mit anderen oft nicht leicht zu lieben. Und unsere Gespräche und unsere Begegnungen sind manchmal nicht geprägt mit Liebe oder von Liebe. Und vielleicht ist es dir so ergangen, dass du gerade von Leuten, die Christen sind oder sich so genannt haben, unglaublich verletzt wurdest und du nichts von der Liebe gespürt hast. Du wurdest verletzt und hast dich von der Kirche entfernt. Nicht, weil du etwas gegen Gott hattest oder an ihm gezweifelt hast, sondern weil du von Christen lieblos behandelt wurdest. Und es hat dich verletzt und du hast dir gesagt, okay, wenn Christen so miteinander umgehen und wenn das Christentum ist, dann will ich nichts damit zu tun haben. Und wenn es dir so ergangen ist, dann freue ich mich, dass du heute hier im Gottesdienst bist. Die Nächstenliebe sollte für Christen etwas ganz Selbstverständliches sein. Nur leider wird das oft nicht so gelebt. Es gibt immer wieder den Fall, dass Menschen von Christen verletzt werden oder Christen sich untereinander verletzen. Und deswegen möchte ich genau darüber predigen, in dem Rahmen unserer Predigtreihe Liebe, Leben. Und ich habe meine Predigt genannt Miteinander, Liebe, Leben. Euch ist in der Lesung von Jimmy gerade sicherlich aufgefallen, dass dieses Wort Liebe oder sich lieben oder andere zu lieben sehr, sehr oft gefallen ist. Ich habe es mal gezählt. Die Worte finden wir in diesem Text 28 Mal. 28 Mal. Also ich glaube, der Autor macht uns hier ganz deutlich, worum es hier in diesem Text gehen soll, oder? Der Autor dieses Briefes ist Johannes. Und er ist einer von den Jüngern Jesu. Er ist ihm nachgefolgt. Und er möchte in seinem Brief andere Christen ermutigen, zu lieben. Er möchte ihnen zu verstehen geben und zeigen, was die Liebe Gottes bedeutet, was sie mit uns macht, wie es uns verändert und ja, was für Auswirkungen es auf unser aller Leben hat. Und durch diesen Textabschnitt möchte ich euch erklären, warum die Nächstenliebe im Zentrum des christlichen Glaubens steht und was es für Folgen hat. Ich möchte zunächst die ersten beiden Verse lesen. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Warum sollen Christen den Nächsten lieben? Weil Gott Liebe ist und er uns liebt. Weil Gott Liebe ist und er uns liebt. Und dass Gott Liebe ist, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es ist der Kern. So ist einfach sein Wesen, seine Natur. So wie Licht leuchtet oder Feuer heiß ist, ist Gott Liebe. Und diese Liebe, die lebt Gott bereits in einer perfekten Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und diese Beziehung, sie ist davon geprägt, dass sie einander achten, einander sehen, sich ehren und sich aneinander freuen. Und sie existieren nicht im Neid oder in irgendeinem Konkurrenzkampf zueinander, sondern in absoluter Liebe. Und trotzdem, auch wenn Gott die perfekte Beziehung bereits hat, möchte er uns dazu einladen, ein Teil des Ganzen zu werden, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben. Gott ist Liebe, aber Liebe ist nicht Gott. Gott ist Liebe, aber Liebe ist nicht Gott. Liebe bestimmt nicht, wer Gott ist, sondern Gott bestimmt, was die Liebe ist. Und wir haben auf der Welt viele, viele Definitionen von der Liebe. Wir haben ganz viele Künstler, Poeten, Maler, Regisseure, die versuchen auf ihre eigene Art und Weise uns nahezubringen, was Liebe ist. Und ja, auch wir, jeder Einzelne von uns, hat seine eigene Definition davon, was Liebe ist. Und ich möchte euch nur mal bitten, all diese Kategorien von Liebe, all diese Dinge, die ihr über Liebe im Kopf habt, mal zur Seite zu nehmen und euch von Gott, der Liebe ist, füllen zu lassen. Und wir erkennen an den Versen, anhand der Liebesdefinition vom Johannes, was Liebe ist. Und wie wir Christen erkennen können, dass Gott sie liebt. In Vers 9 lesen wir: Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Wir können Gottes Liebe zu uns sehen, indem er sich sichtbar gemacht hat. Gott hat sich sichtbar gemacht. Gott selbst kam in diese Welt. Gott selbst kam in diese Welt. Und wenn wir jetzt hier Sonntag für Sonntag hier sitzen und das hören, Gott kam in diese Welt, Gott machte sich zu einem Menschen und war hier mitten unter uns, dann kann es leicht passieren, dass wir das als eine Selbstverständlichkeit sehen, indem wir sagen, Gott hat sich erbarmt und kam auf diese Welt. Und man erkennt den Wert dieser Botschaft nicht mehr wirklich. Und ich kenne das, wenn wir etwas unglaublich Gutes, wie einen tollen Kaffee, einen Film in 3D oder irgendein tolles Konzert hören, egal was, wenn wir Gutes immer wieder sehen, schmecken, erleben oder hören, dann kann man schon mal abstumpfen und es als irgendetwas Normales betrachten. Aber diese Tatsache, dass ein ewiger Gott Mensch wird, sich aufmacht und für uns am Kreuz stirbt, um uns Leben zu geben, das ist krass. Das ist ein unmissverständlicher Akt der Liebe zu uns. Mehr kann man das nicht ausdrücken. Besser geht's nicht. Und diese Dimension der Liebe ist kaum zu begreifen. Gott kam, um eine Beziehung, die wir zerstört haben, wieder aufzurichten. In Vers 10 lesen wir: Und das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Es war noch nicht mal so, dass wir ihn darum gebeten haben. Er kam. Wir erkennen, dass Gott uns liebt, daran, dass er sich sichtbar gemacht hat, indem er kam. Und wir erkennen Gottes Liebe daran, dass er uns zuerst geliebt hat. In Versen 15 und 13 lesen wir weiter: Wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Wir erkennen Gottes Liebe darin, dass wenn wir uns zu Jesus bekennen, Gott in uns wohnt. Und das ist krass. Damit ist der Heilige Geist gemeint, der sich erfahrbar macht und uns sich bemerkbar macht in uns. Gott selbst macht sich mit uns eins. Er schenkt uns die Gewissheit und er bestärkt uns, er ermutigt uns und er tröstet uns. Und ich kann euch sagen, in meinen tiefsten und in meinen dunkelsten Momenten des Lebens, da wollte ich immer, dass jemand da ist, dass jemand mit mir da ist. Und Gott sagt Folgendes: In all diesen Momenten bin ich mitten unter euch, bin ich da. Er leidet mit dir und er tröstet dich. Und das ist ein riesiges Zeichen davon, wo wir erkennen können, dass er uns liebt. Er nimmt Anteil. Gott sagt, ich bin da. Und wir merken, dass Gott in seiner Liebe eine Tiefe und lebendige Beziehung zu uns sucht. Und in Vers 18 lesen wir, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Und wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Wir erkennen schließlich Gottes Liebe daran, dass wir ohne Angst leben dürfen. Und die Liebe Gottes jegliche Angst, die wir haben, vertreibt. Wenn wir uns vor Gott und seiner Gegenwart fürchten, Angst davor haben, vor unseren Taten, alles, was wir getan haben oder was wir nicht getan haben, dann haben wir es noch nicht wirklich verstanden, was es heißt, dass Gott uns liebt. Wenn du denkst, ich habe zu wenig gebetet, ich habe zu wenig Bibel gelesen oder ich habe zu wenig über meinen Glauben gesprochen und dich fragst, habe ich genug getan, Gott, damit ich letztendlich den Stempel von dir bekomme, okay, gerade noch so ausreichend, 4-, und ich habe meine Heilsgewissheit behalten, dann hast du es nicht verstanden. Was wir hier verstehen müssen ist, dass Angst nicht durch irgendeine Leistung weggeht, sondern wir müssen verstehen, dass die Angst weggeht, indem wir wissen, dass Gott uns liebt, indem wir das verstehen. Dass Gott für uns ist, dass Gott da ist, dass Gott nicht weggehen wird. Die Leistung schützt uns nicht vor Angst, sondern die Liebe. Und wenn du Christ bist und ja, auf dein Leben zurückblickst, und dann möchte ich dich gerade in solchen Momenten fragen, als du Angst hattest, hat dir Leistung, mehr zu machen, hat dir das geholfen, dass du keine Angst mehr hast? Oder hat es dir geholfen, dass du erkennst, dass Gott dich liebt? Hast du Angst vor Gott? Sitzt du hier im Gottesdienst und sagst, ja, ich glaube, ich habe vieles verstanden. Ich glaube, ich habe eine Beziehung zu Gott. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich eine Angst vor Gott, weil ich nicht weiß, was mit mir passiert. Und du denkst, dass wenn du dich noch mehr anstrengst, wenn du vielleicht ein bisschen mehr machst, wenn du ein bisschen öfter die Bibel liest, du dich sicherer fühlst und sagst, okay, dann wird die Angst bestimmt weggehen. Dann sagt Johannes hier ganz klar, nein, das ist es nicht. Die Leistung ist erstmal egal. Es geht darum, ob du wirklich verstanden hast, dass Gott dich bedingungslos liebt. Und wenn du Angst vor schlechten Leistungen hast und Schuld da ist, dann möchte ich dir sagen, ja, die Schuld ist da und du hast was getan. Aber Jesus ist genau dafür gekommen, um dir die Schuld zu nehmen. Die Strafe ist schon längst weggenommen worden. Und deswegen musst du keine Angst mehr haben. Du kannst in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott leben. Und das bedeutet nicht, dass Sünde oder Strafe jetzt nicht real sind oder total egal sind. Aber wenn du bereits eine Beziehung zu Gott hast, dann darfst du deine Fehler ganz offen und ehrlich ihm bekennen, ihm das sagen. Und du darfst Gott mit einer Gelassenheit entgegentreten. Er sagt nicht, so, diese eine Sache, dreimal hast du sie getan, du hast immer wieder gesagt, du machst das nicht. Okay, das waren 3 Strikes, beim nächsten gibt es ein Donnerwetter. Nein, so ist Gott nicht. So ist er ganz und gar nicht. Die Beziehung, die wir haben, die bleibt bestehen. Und das ist seine Zusicherung. Gottes Liebe bleibt. Sie kann nicht durch irgendeine Leistung nach oben gehoben werden oder durch einen Fehltritt nach unten gehen. Gottes Liebe bleibt. Er bleibt bei dir. Und genau deswegen, weil wir diese Gewissheit haben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Gott ist Liebe. Und wir erkennen Gottes Liebe darin, dass er sichtbar wurde, dass er uns zuerst geliebt hat, dass er in uns wohnt und dass wir keine Angst mehr haben brauchen. Aber wie führt diese Liebe Gottes dazu, dass ich letztendlich andere lieben kann? Wie kann das funktionieren? Und wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dann wird seine Liebe automatisch auch ein Teil von uns. Und wir als seine Kinder, wir haben den Wunsch, wir haben den Drang danach, zu lieben. Und wir hier als christliche Gemeinschaft, als seine Kinder, die wir hier zusammenkommen, sind dann letztendlich das, was Johannes hier bezeichnet, Brüder und Schwestern, weil wir alle eine Beziehung zu diesem Vater haben. Und weil wir alle als Kinder Gottes auch seine DNA in uns tragen und er uns liebt, sollen wir unsere Geschwister auch lieben. Wir lesen das in Vers 11 und 12. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Christen sind dazu aufgefordert, andere zu lieben. Wie kann das praktisch aussehen? Wie sollen Christen lieben? Und Johannes sagt, dass es funktioniert. Vielleicht kennt ihr das, mir geht es jedenfalls so, wenn ich manchmal zur Bahn renne, sehe ich die Tür gerade so vor mir zugehen. Na? Und manchmal, wenn ich Glück habe, geht sie wieder auf, weil irgendeine freundliche Person dann noch die Hand irgendwie noch so dazwischen schiebt und die Tür wieder aufgeht. Und ich denke mir, wow, cool, danke schön, das ist total nett. Und manchmal ist es so, dass ich so mit zwei Einkaufstaschen da stehe und denke mir, oh Mann, wie schaffe ich es bis zum Ende der Station, das durchzuhalten? Und dann steht irgendeine Person auf und bietet mir ihren Platz an. Und ich denke mir, cool, super, ich freue mich. Und das sind so Momente, wo ich denke, ja, das ist toll. So kleine Gesten, die ein Lächeln bei mir hervorzaubern. Und es fällt mir dann gar nicht mal so schwer, auch anderen, dem Nächsten, den ich dann sehe, auch mit einem Lächeln zu begegnen. Weil ich einfach mich freue und ich dankbar bin. Und ich muss euch sagen, wenn das schon unsere Welt verändert, wie viel mehr, wenn wir der ultimativen Liebe begegnen, Gott selbst. Gott, der Liebe ist, der uns zuerst geliebt hat und sich sichtbar gemacht hat, der uns Freude, Zuversicht und mit einer Liebe überhäuft, dem begegnen wir. Und wenn wir wirklich verstehen, was Gott getan hat und immer noch tut, dann werden wir ganz automatisch lieben. Und der erste Schritt, um andere zu lieben, ist, seine Liebe zu erfahren. Der erste Schritt, um andere zu lieben, ist, seine Liebe zu erfahren. Und der zweite Schritt ist dann der Wunsch danach, andere zu lieben. Der erste Schritt, wir erfahren seine Liebe, und der zweite Schritt ist, wir möchten diese Liebe weitergeben. Der Wunsch zu lieben entspringt dabei immer aus dem ersten Schritt. Und wie sollen wir Christen nun lieben? Nicht nur in bloßen Worten, sondern auch so, dass es der andere fühlt, dass es der andere versteht, dass es beim anderen auch ankommt. Und es ist schön, wenn du sagst, dass du deinen Bruder oder deine Schwester liebst, aber ich möchte dich Folgendes fragen. Fühlen sich diese Leute auch von dir geliebt? Kommt das an? Und das Problem haben wir nicht nur in der Kirche. Wir kennen das aus Freundschaften, Beziehungen oder der Ehe. Beispiel die Ehe. Ein Mann sagt seiner Frau, boah, ey, ich liebe dich und du bist die Frau meiner Träume und all das Ganze. Ich liebe dich. Na? Und sagt dir das jeden Tag. Aber vielleicht fühlt sie sich erst geliebt, wenn noch etwas dazukommt. Wenn es sich bestätigt, indem er wirklich auch etwas tut, indem er ihr beim Haushalt hilft oder vielleicht mal den Müll rausträgt. Ich weiß es nicht. Aber wenn der Mann es nicht schafft, die Bedürfnisse der Frau zu treffen, ihre Wellenlänge, ihre Liebessprachen, dann wird sie mit der Zeit an der Liebe des anderen zweifeln. Obwohl der Mann es absolut ehrlich meint. Er spricht Liebe aus, aber es kommt nicht an. Und der Autor Johannes, der spricht ein Kapitel zuvor darüber, dass wir unsere Liebe nicht nur mit bloßen Worten aussprechen sollen, sondern sie auch umsetzen können. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 18 sagt er: Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Lasst uns dafür sorgen, dass es beim anderen auch genau so ankommt. All das, was wir auf dem Herzen haben. Dass du Gefühle hast, ist super, aber es muss auch ankommen. Und ich habe am Anfang davon gesprochen, dass man auch innerhalb der Gemeinde von anderen Christen verletzt werden kann. Und dies kann geschehen, indem man jemanden etwas lieblos sagt. Vielleicht sagst du etwas der Person, was absolut richtig ist. Aber was du sagst, ist letztendlich, du sprichst eine Wahrheit aus ohne Liebe. Und du machst dir vielleicht keine Gedanken darüber, wie es beim anderen ankommt. Aber das ist genauso fehl am Platz. Das, was du sagst, sollst du in Liebe sagen. Und jeder von uns hat blinde Flecken in seinem Leben. Dinge, die man vielleicht selbst nicht wahrnimmt. Und eigentlich bist du total dankbar, wenn du darauf hingewiesen wirst, aber bitte in Liebe. Weil dein Gegenüber immer spüren wird, wie meint er das? Meint er das wirklich für mich? Denkt er für mich? Oder sagt er es einfach nur so, weil es da steht und ich einen Fehler gemacht habe? Wir sollen nicht nur liebevoll mit unseren Geschwistern umgehen, sondern wir sollen sie wirklich lieben. Wir sollen sie wirklich lieben. Und in Vers 20 steht, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber sein Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Sein Bruder oder seine Schwester nicht zu lieben, das ist bei Gott einfach nicht vereinbar. Gott ist Liebe und wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Wie können wir es schaffen, andere zu lieben? Zunächst einmal, indem wir uns für die Person interessieren. Indem wir vielleicht fragen, was in ihrem Leben los ist. Indem wir Anteil an ihrem Leben nehmen. Indem wir die Person so annehmen, wie sie ist. Wir können die Person lieben, indem wir vielleicht versuchen, durch ihre Brille zu schauen. Zu überlegen, okay, was bewegt sie gerade? Was beschäftigt sie? Wie kann ich ihr helfen? Wie kann ich ihr liebevoll beiseite stehen? Mit Liebe und mit Gnade, so wie Gott uns auch begegnet. Und in Vers 21 heißt es zum Ende hin, denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Wer liebt, ist auch verpflichtet, die Geschwister zu lieben. Und das ist der Umgang, den wir miteinander pflegen sollen. Und ein Kapitel zuvor schreibt er noch weiter und sagt, die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Und das ist krass. Wir sollen bereit sein, füreinander unser Leben hinzugeben. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja auch manchmal so wie mir, wenn ich versuche, Menschen zu lieben, wenn ich versuche, für die Leute da zu sein, dann muss ich mir manchmal eingestehen, dass ich einfach nicht mehr die Kraft dazu habe. Dass ich nicht mehr die Kraft habe, andere zu lieben. Und es kommt der Gedanke auf, dass wenn ich daran denke, oh, ich soll doch lieben, dass es mich wie eine Lawine überrollt. Und ich denke mir, Gott, ich habe gar nicht mehr die Kapazität zu lieben. Ich weiß nicht mehr, wie das weitergehen soll. Und wenn es dir genauso geht oder du gerade in einer Lebenssituation steckst, wo es für dich unmöglich ist, andere noch zu lieben, dann bleib da nicht stehen und sag nicht, ich kann jetzt nicht und ich will jetzt nicht mehr lieben. Ich möchte dich ermutigen, wieder zum ersten Schritt zu gehen und zu erfahren, wie sehr Gott dich liebt. Zu erfahren, wie sehr Gott dich liebt. Und es kann ruhig eine Phase lang so gehen. Und das ist völlig in Ordnung. Und wenn du dich neu von Gott lieben lässt, dann wirst du wieder neu Kapazitäten haben und für deine Geschwister da sein können. Und es ist jetzt nicht so wie ein Akku. Na, wie so ein Akku, ne, den wir haben, stecken an die Steckdose und warten, bis er voll ist. Und wenn er voll ist, dann ziehen wir ihn ab und dann ballern wir alles raus, was da drin ist. Und wenn es wieder leer ist, dann gehen wir wieder hin. Nein. Vielleicht, weil dann würde es so sein, dass du sagst, okay, ich habe euch alle geliebt, ne, und ich habe alles gegeben, was ich habe. Und jetzt gehe ich wieder in die Steckdose und jetzt sage ich, okay, die nächsten Wochen werde ich einfach niemanden mehr lieben, weil ich mich einfach darauf konzentriere, dass Gott mich liebt. Nein. Vielmehr ist das ein ständiger Fluss. Alles, was wir empfangen haben, können wir auch weitergeben. Und wenn du in einer Phase hast, wo du wenig Kapazitäten hast, dann gib wenig. Und wenn du wieder später in einer Phase bist, wo du mehr geben kannst, dann gib mehr. Und das ist völlig normal. Hab da keine Angst, einfach mal auch zuzugeben, okay, ich habe jetzt Lebensumstände, die es einfach unmöglich machen. Und ich kann jetzt gerade nicht. Das ist in Ordnung. Aber gib so, wie es dir gerade möglich ist. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du mal ehrlich sagen musst, das ist eine zu große Herausforderung für mich. Die Person, die da gerade neben mir sitzt, die hat mich ziemlich verletzt und ich kann sie nicht mehr lieben. Okay, schade. ist nur fiktiv. Dann möchte ich dir folgende Frage stellen. Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Glaubst du daran, dass alles, was wir hier gerade gelesen haben, dass alles, was Johannes hier schreibt, stimmt? Glaubst du, dass Gott dich liebt? Wenn du das nicht verstehst, wenn du das nicht verstanden hast, dann hast du keine Chance, jemals deinen Bruder oder deine Schwester zu lieben. Und du musst nicht bei Schritt 2 anfangen, wenn du Schritt 1 nicht gehen kannst. Und einige von uns, die wir hier sitzen, sollten sich die Frage stellen, glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Und für andere stellt sich die Frage, du weißt, dass Gott dich liebt, aber liebst du die anderen und fühlen sich die anderen auch von dir geliebt? Kommt das an? Kommt das an in dem Maße, wie du es gibst? Fühlen sich die Leute wirklich von dir geliebt? Und das können die zwei Herausforderungen sein. Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt und fühlen sich die anderen von dir geliebt? Wir wollen den anderen lieben, aber diesen Schritt können wir erst gehen, wenn wir wirklich verstanden haben, dass Gott uns liebt. Und wenn wir das mit Gott geklärt haben, und wir müssen es klären, wir müssen klären, was dieser Wahrheit im Weg steht. Ich weiß nicht, was auf dem Weg dahin geschehen ist. Vielleicht hast du irgendeinen Schicksalsschlag erlitten. Oder vielleicht hast du auf ein bestimmtes Ereignis gehofft, was passiert, was eintreten wird, was aber nicht passiert ist. Und vielleicht hat dich das ziemlich verbittert. Und wenn das in dem Weg steht, dann musst du zunächst das klären. Und du musst verstehen, dass Gott dich liebt. Du hast keine Chance, den Nächsten zu lieben, wenn du das nicht vorher verstanden hast. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, okay, ich will den anderen lieben, aber ich kann irgendwie nicht, aber irgendwas in mir sagt, ich will den anderen lieben, aber es geht einfach nicht. Dann möchte ich dir sagen, dann geh den ersten Schritt. Mach dir noch einmal gegenwärtig, dass Gott dich absolut liebt, dass er alles für dich gegeben hat. Wenn wir jetzt, nachdem wir diese Predigt gehört haben, uns alle gegenseitig lieben und für den anderen denken und Gutes tun, dann heißt es jetzt aber nicht, dass es keine Konflikte mehr geben kann oder man keine Meinungsverschiedenheiten mehr haben darf. Es heißt auch nicht, dass es dann in der Gemeinde keine Ermahnung mehr gibt. Schließlich wollen wir uns in Wahrheit begegnen. Gott ist Liebe Und sie zeigt sich darin, und hat sich, dass er sich sichtbar gemacht hat. Gott hat sich sichtbar gemacht. Gott hat uns bedingungslos und zuerst geliebt. Und wir brauchen keine Angst mehr vor ihm haben. Und ich möchte mit zwei Fragen enden. Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Und wenn du das glaubst, wenn du das erlebt hast und andere lieben willst, dann stell dir die zweite Frage. Fühlen sich andere von dir geliebt? Ich möchte beten. Lieber Vater, vielen Dank, dass du uns liebst und dass deine Liebe keine Grenzen hatte und dass du, der ewige Gott, dass du Mensch wurdest, um zu uns zu kommen. Vater, ich bete, dass wir es wirklich verstehen, dass du uns liebst und dass wir das glauben können. Und ich bete, dass wir wirklich andere so lieben können, dass sie sich auch geliebt fühlen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns vergibst, wenn wir nicht lieben. Dass du uns vergibst, wenn wir lieblos gehandelt haben. Dass du uns vergibst, wenn wir andere Brüder und Schwestern verletzt haben. Vater, ich möchte dich bitten, dass du gnädig bist und dass du uns wirklich das verstehen lässt. Und ich danke dir, dass wir das erfahren dürfen. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Und ich wünsche mir so sehr, ja, dass diese Liebe uns zutiefst ergreift und dass sie uns erfüllt und dass wir den Wunsch haben, uns hier, die wir hier sitzen, einander zu lieben. Danke, dass du uns dafür die Kapazitäten und die Grundlage geschenkt hast. Amen.